Wir kommen nun zu Frau Professor Barbara Kornig, auch von der Universitätsklinik für Neurologie in Wien. Und sie ist die eigentlich österreichische Expertin für juvenile, kindliche Multiple Sklerose. Und deswegen nimmt es uns nicht ganz Wunder, dass wir nur dich fragen konnten, ob du uns etwas zu den Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen sagen wirst. Bitte, Barbara. Ja.
Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich als Neurologin über MS bei Kindern spreche, aber zu der Zeit, wie ich angefangen habe, vor 20 Jahren oder mehr, konnte man die Kinderneurologie noch von Seiten der Neurologie und der Pädiatrie angehen. Mittlerweile ist die Kinderneurologie ein Fach der Kinderheilkunde und wir haben eine enge Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen von der Kinderheilkunde. Das sind meine Disclosures. Ich möchte damit beginnen, über das Alter per se zu sprechen. Wie Sie haben gehört, bereits im ersten Vortrag von Professor Berger, dass die meisten MS-Betroffenen ihren ersten Schub im jungen Erwachsenenalter leiden, so zwischen 28 und 35. Letztlich ist aber das Alter per se der wichtigste Einflussfaktor auf sowohl klinische, radiologische und auch pathologische Merkmale der Multiplen Sklerose. Und zwar betrifft das beispielsweise die Oligodendrozyten. Die Oligodendrozyten sind jene Zellen, die Axone myelinisieren, deren Funktion nimmt im Alter ab. Sie wissen auch, dass das Immunsystem im Alter weniger effizient arbeitet, dass die Impfreaktion oder die Impfantwort weniger gut ausgeprägt ist. Die Mitochondrien funktionieren nicht mehr so gut und können deshalb nicht mehr so viel Energie liefern. Und letztlich führt dies alles dazu, dass das Alter den klinischen und den auch pathologischen Verlauf der MS modifiziert. Und wenn wir jetzt zu den Kindern und Jugendlichen kommen, so wissen wir, dass das Immunsystem im frühen Alter, das heißt mit 10, 15 oder auch 20, sehr aktiv ist. Das äußert sich bei der Multiplen Sklerose darin, dass es die Schubrate beeinflusst. Und zwar insofern, als Kinder und Jugendliche, wenn sie an Multipler Sklerose erkranken, grundsätzlich mehr, zwei bis dreimal so viele Schübe wie Erwachsene haben, wenn sie an der MS erkranken. Das ist aber letztlich ein Kontinuum. Das ist nicht so, dass es mit 18 sich verändert, sondern in der Dekade von 10 bis 20, 20 bis 30 und so weiter nimmt die Schubrate per se ab. Allerdings nimmt sie bei späterem MS-Beginn etwas rascher ab als bei juvenilen Beginn. Und das, was ganz wichtig ist, und deshalb beschäftigen wir uns auch so viel mit der MS, ist, dass bei Kindern und Jugendlichen, ist, dass die langfristige Prognose tendenziell ungünstig ist. Sie müssen sich vorstellen, dass die entzündlichen Attacken auf noch ein sich entwickelndes Gehirn eintreffen und letztlich einen irreparablen Schaden schon sehr früh hervorrufen. Deshalb ist, auch wenn die Schübe sich rascher zurückbilden, die langfristige Prognose eher ungünstig. Und das, was wir bei den Jugendlichen, es sind zumeist Jugendliche, entscheiden, hat wesentliche Konsequenzen auch für die nachfolgenden Dekaden letztlich ihres Lebens. Die MS bei Kindern und Jugendlichen ist selten, so etwa 2 bis 10% haben ihren ersten Schub vor dem 18. Geburtstag. Es gibt in dem Alter praktisch ausschließlich schubhafte Verläufe. Wenn jemand kommt und sagt, er hat eine primär progrediente MS mit einem Erkrankungsbeginn mit 12, müssen Sie diese Diagnose bitte in Frage stellen. Was extrem selten ist, ist eine MS, die bereits vor der Pubertät beginnt. Das sind weniger als 1% aller MS-Betroffenen. Interessant ist auch, wenn Sie sich diese Grafik anschauen, dass die Pubertät offensichtlich einen großen Einfluss auf die Suszeptibilität der MS hat. Das heißt, vor der Pubertät ist die Anzahl der Buben und Mädchen, die MS entwickeln, ungefähr gleich groß. Aber mit der Pubertät steigt der Anteil der betroffenen Mädchen rasant an, um sich dann in etwa ab dem 50. Lebensjahr wieder an den der Männer anzugleichen. Das heißt, es gibt mit Sicherheit einen bzw. mehrere endokrinologische Faktoren, die mit der MS sowohl mit der Suszeptibilität als auch mit dem Verlauf in Zusammenhang stehen. Sie haben dieses Dia in veränderter Form bereits im Vortrag von Professor Berger gehört. Letztlich geht es darum, woher kommt die MS, und das hat man sich auch bei Kindern und Jugendlichen angeschaut. Das genetische Risiko beträgt nur 25%. Der Rest sind vermutlich bekannte und nicht bekannte Umweltfaktoren, Epigenetik. Das, was mit einem erhöhten MS-Risiko verbunden wird, ist eine durchgemachte EBV-Infektion. Rauchen, auch Übergewicht dürfte eine Rolle spielen, aber auch aus rezenteren Arbeiten, Luftverschmutzung, Unkrautvernichter, während einen eher protektiven Effekt das Stillen, ein hoher Vitamin-D-Spiegel, Sport und die Zeit, die man im Freien verbringt, zu haben scheinen. All das sind Einflussfaktoren, die aber per se zwar signifikant sind, aber dennoch nicht so sind, dass man bei einer einzelnen Person hervorsagen kann, ob sie irgendwann einmal MS entwickelt oder nicht. Was sind die typischen Symptome, die Kinder und Jugendliche haben, wenn sie eine MS entwickeln? Häufig sieht man Sehstörungen, Gefühlsstörungen, motorische Schwäche, damit sind Paresen gemeint, auch Koordinationsstörungen. Und hier noch einmal auf der rechten Seite die Differenzierung zwischen Kindern und Jugendlichen. Bei den Jugendlichen ist der Anteil der Mädchen deutlich höher. Sie haben eher ein Erscheinungsbild wie die Erwachsenen. Das heißt, die Jugendlichen und die Erwachsenen sind sich im Erscheinungsbild der MS deutlich ähnlicher als die Kinder. Die Kinder haben nämlich häufiger Symptome, die im Kleinhirn oder im Hirnstamm entstehen, haben daher motorische und koordinative Schübe, während die Jugendlichen häufig sensible Schübe haben. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht aus unserer Ambulanz, ein eigentlich relativ klassisches Beispiel, ein 15-jähriges Mädchen, unauffällige Anamnese, gesund gewesen. Die Mutter hat eine Autoimmunthyreoiditis, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, weil das die häufigste Autoimmunerkrankung ist. Dieses junge Mädchen hatte eine passagiere Gefühlsstörung vor 3 Monaten, die wie so oft sich auch von alleine zurückgebildet hat nach einigen Monaten. Gekommen ist sie allerdings mit einer recht ausgeprägten sensomotorischen Hemiparese und einer Ataxie, wurde stationär abgeklärt und es wurde eine Bildgebung und eine Liquorpunktion durchgeführt. Und hier sieht man die Läsionen. Und das ist ein Bild, das Sie relativ häufig bei Jugendlichen, auch bei Kindern sehen, nämlich eine recht ausgeprägte Läsionslast mit multiplen Läsionen der weißen Substanz, die auch hier, so schön sieht man es gar nicht, aber letztlich periventrikuläre Herde, Kontrastmittel aufnehmende Läsionen, eine infradentorielle Läsion und juxtakortikale Läsionen. Das heißt, wenn wir die Diagnose einer MS im Kindes- und Jugendalter stellen wollen, und das hat die Frau Dr. De Pauli schon sehr schön ausgeführt, wenden wir die gleichen Kriterien an wie bei den Erwachsenen. Und auch hier müssen wir sehr akkurat vorgehen, um nicht eine Migräne mit eine kindliche oder juvenile Migräne mit einer multiplen Sklerose zu verwechseln. Ein ganz ein wichtiger Punkt bei den Kindern und Jugendlichen sind kognitive Veränderungen, weil die ja letztlich einen Einfluss haben auf die schulische und berufliche Entwicklung. Wir kennen kognitive Veränderungen bei MS-Betroffenen jeder Altersstufe. Die betreffen in erster Linie die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Ganz wichtig, wenn man in der Schule sitzt und zuhören muss, die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Und das Wichtige ist, dass bei den Kindern und Jugendlichen bei gleicher Erkrankungsdauer mehr kognitive Defizite nachweisbar sind, als wenn die Erkrankung im Erwachsenenalter beginnt. Aber das ist natürlich ein Problem, das man von außen nicht sieht und auf das man große Aufmerksamkeit legen muss. Unsere Patientin mit ihrer rechtzeitigen Hemiparese hat nun in Folge anhand der Bildgebung, der Liquordiagnostik und in erster Linie mal der Klinik die Diagnose einer schubhaften MS bekommen, hat auf Cortison recht gut angesprochen und das sehen Sie häufig, auch wenn Sie eine sehr dramatische klinische Präsentation mit einer hochgradigen Parese oder Ataxie haben, das bildet sich sehr gut wieder zurück. Hat aber dann in der Folge gezeigt, dass sie Schwierigkeiten in der Schule hat, Und vor allem mit dem Gedächtnis, wo sie zuvor eine sehr gute Schülerin war, also mit dem Vokabellernen. Und hier zeigt sich nochmal in einer relativ schönen Kooperationsarbeit, dass letztlich zerebrale Atrophie schon früh zu Beginn der kindlichen und juvenilen MS nachweisbar ist. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben bereits zu Beginn der Erkrankung bei Diagnosestellung geringere zerebrale Volumina als alltagsgematchte Kontrollen und dieser Volumensverlust nimmt über die Zeit zu. Hier hat man sich in einer ganz aktuellen Arbeit eine Gruppe von MS-Betroffenen mit kindlichem Beginn über 12 Jahre angeschaut und hat sich angeschaut, wie sich die Kognition in dieser Zeit verändert. Und das ist die einzige Arbeit, die so sorgsam über 12 Jahre kognitive Parameter gemessen hat. Hier zeigt sich, dass nach 12 Jahren bei mehr als der Hälfte der ehemals Jugendlichen eine kognitive Beeinträchtigung nachweisbar ist, während zu Beginn der Erkrankung dies nur bei 21% der Fall war. Und diese kognitive Beeinträchtigung ist auch assoziiert mit einer höheren Funktionsbeeinträchtigung im Arbeits- und Sozialleben. Das heißt, auch wenn die motorische Behinderung später einsetzt oder nicht gut nachweisbar ist, kognitive Probleme können sehr wohl schon sehr früh zu schlechterem beruflichem und sozialen, nicht nur Lebensqualität, sondern auch Outcome führen. Daneben gibt es auch das Phänomen der Fatigue, das wir bei den Erwachsenen gut kennen, das heißt eine abnorme Tagesmüdigkeit, die auch sehr behinderlich ist im Alltag und psychiatrische Komorbiditäten, die häufiger als bei gleichaltrigen Peers sind. Und natürlich auch die Thematik, dass die Eltern im Rahmen der Diagnosestellung letztlich auch sehr häufig natürlich psychisch belastet sind und unterstützt werden müssen. Hier ein kurzer Ausflug in die Differentialdiagnosen, weil die bei Kindern und Jugendlichen etwas anders gewichtet sind als bei den Erwachsenen. Letztlich gibt es 2 Erkrankungsbilder, die antikörperassoziiert sind. Die finden wir bei Erwachsenen, aber insbesondere die MOG-assoziierten Erkrankungen häufiger bei Kindern als Erwachsenen. Die können Sehnervenentzündungen haben, eine ADEM haben, eine transverse Myelitis haben, mit dem Unterschied, dass diese Erkrankung häufig monophasisch verläuft und mit MOG-Antikörpern assoziiert ist und niemals chronisch progredient wird. Und die Neuromyelitis Optica Spectrum Erkrankung, eine per se seltene, aber wichtige Differentialdiagnose der MS, können wir auch bei Kindern und Jugendlichen finden und auch die kann Sehnervenentzündungen und transverse Myelitiden machen. Kommen wir zu Therapiestrategien in der kindlichen MS. Letztlich, wie ich versucht habe zu betonen, ist die Langzeitprognose jetzt nicht individuell, aber letztlich als Gruppe gesehen ungünstig im Hinblick insbesondere auf die kognitiven, aber auch auf die motorischen Fähigkeiten. Von den Erwachsenen wissen wir, und das hat der Paul Rommer sehr schön ausgeführt, dass eine hochwirksame Therapie bereits zu Beginn der Erkrankung die Langzeitprognose verbessern kann, den Beginn der Progredienz nach hinten verschieben oder überhaupt hintanhalten kann. Mittlerweile haben wir einige, auch bei Kindern und Jugendlichen zugelassene Therapeutika zur Behandlung der schubhaften MS bei Kindern und Jugendlichen. Und auch mehrere Phase-3-Studien, wo wir auch teilnehmen, um auch hochwirksame Therapien in dieser Altersgruppe entsprechend sorgfältig zu untersuchen. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Sicherheit und Wirksamkeit von MS-Medikamenten altersabhängig sind. Das heißt, je jünger jemand ist, umso besser wirkt die Therapie und umso weniger Sicherheitsprobleme haben sie. Hier sind die zugelassenen Therapeutika. Der Paul Rommer hat sehr schön die verschiedenen Therapien durchbesprochen. Und letztlich ist es so, dass hier die Teriflunomid, Fingolimod und die Methylfamarat zugelassen sind und wir derzeit dabei sind, auch B-Zell-depletierenden Therapien bei Kindern und Jugendlichen anzuwenden. Was sich über die letzten 20 Jahre sehr schön gezeigt hat, ist, dass durch den Fokus auf die MS bei Kindern und Jugendlichen das Zögern, in diesem jungen Alter eine Therapie anzuwenden, deutlich abgenommen hat. Ja, hier sehen Sie, dass sozusagen die Zeit, bis eine hochwirksame Therapie begonnen hat, dramatisch abnimmt und dass die Anzahl der therapierten Kinder und Jugendlichen deutlich zunimmt, was letztlich auch zu einer Verbesserung der langfristigen Prognose führt. Um zu unserer Patientin zurückzukommen, das ist schon einiger Zeit lang her. Damals hat sie mit einem Interferon begonnen, hat die typischen grippeähnlichen Nebenwirkungen gehabt, hat dann eine orale Therapie bekommen, hat aber dann letztlich auch ihre kognitiven Probleme, die Gedächtnisstörungen haben sich wieder gebessert. Und das sieht man oft letztlich, dass sozusagen um die Zeit der Diagnose innerhalb des ersten Jahres, wenn die Erkrankung nicht so gut eingestellt wird, auch die Kognition mehr leidet und sich dann das wieder etwas bessern kann, hat aber dann zuletzt wiederum, und das sehen wir nicht selten, neuerlich MRT-Aktivität entwickelt, und zwar nicht eine, sondern gleich drei neue Läsionen, und wird jetzt umgestellt. Vielleicht noch kurz ein Wort zum Thema Impfungen. Es ist Corona noch nicht vorbei, aber auch ganz unabhängig davon ist das Thema Impfungen durch die Covid-Pandemie letztlich sehr zentral geworden. Auch bei Kindern und Jugendlichen mit Multiple Sklerose ist es notwendig, die Impfungen laut nationalem Impfplan zu vervollständigen, insbesondere dann, wenn eine hochwirksame Therapie angewendet werden soll, weil unter immunsuppressiver Therapie, und ich bin sicher, Dr. Pste wird das im Nachhinein besprechen, keine Lebendimpfung angewendet werden soll und die Impfantwort unter bestimmten Medikamenten abgeschwächt sein kann. Wichtig ist, Impfungen lösen keine Multiple Sklerose aus. Und wir haben uns angeschaut, wie die Impfantwort ist auf die Covid-Impfung bei Jugendlichen und haben letztlich ein gleiches Muster gesehen, wie wir es bei Erwachsenen sehen. Es gibt zwei Medikamentengruppen, wo die Impfantwort reduziert ist. Das sind die Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptormodulatoren und die B-Zell-depletierenden Therapien. Und damit möchte ich mich bedanken und an den Vorsitzenden weitergeben.